dass du da bist. Heute ist die Technik auch auf unserer Seite. Ich durfte ja schon ein bisschen mit dir reden und dich kennenlernen, aber stell dich doch gern mal für die anderen Menschen vor.
Ja, gern erstmal hallo und schön, dass ich da sein kann. Ich bin Aileen, ich bin eine Unternehmerin aus Berlin, habe vier Kinder, vier Unternehmen mittlerweile und ja, ich habe mehrere Firmen gegründet. Das eine ist eine Eventagentur, das andere ist eine Box für Online-Events und jetzt ganz neu ist eine Firma für Wertschätzung an den Start gegangen. Und das mache ich halt. Und ich habe während Corona in 3 Tagen hochschwanger die Online-Eventbox damals gegründet. Es war damals gleich ein Millionen-Startup und war deswegen halt ein paar Mal in der Presse. Da wurde auf mich aufmerksam gemacht. Und seitdem erzähle ich sehr viel über Gründung, über Vereinbarkeit mit dem Familienleben. Und wie das Unternehmertum so ist. Ja.
Ich kann mir vorstellen, die Frage, die du mit am häufigsten gestellt kriegst, ist: Wie machst du das?
Genau.
Vier Unternehmen, vier Kinder.
Genau, ich starte immer wieder mit der gleichen Antwort und die lautet Putzfrau. Weil ohne Putzfrau würde ich das wirklich nicht schaffen. Alleine, was da an Wäschebergen immer zustande kommt. Und ich habe tatsächlich eine Putzfrau, die mir auch hilft beim Aufräumen. Und die ist auch zweimal die Woche da. Und es gab auch Phasen, wo die wirklich viermal die Woche kommen musste, um zu helfen. Weil das nicht geht, weil ich natürlich mit meiner freien Zeit die mit den Kindern verbringen möchte. Und deswegen habe ich mich für die Kinder gegen eine Nanny entschieden, aber für die Kinder, dass ich mit denen Zeit verbringe und dass ich aber jemanden hole, der dann halt putzt. Also alles schaffen geht ja nicht. Ich bin ja auch nicht Superwoman, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das so ein bisschen zu erwähnen, weil ich denke, viele Frauen, also ich habe gestern zum Beispiel auch mit einer Freundin über dich geredet und gesagt, Mann, ich freue mich voll, die ist so cool, die hat vier Unternehmen, die hat so einen geilen Humor, Berliner Schnauze und so richtig cool und so. Und sie guckt mich auch so ganz entsetzt an und sagt, wie macht sie das? Wie, was, hä? So. Und
Ich hab's.
ja, den Leuten einfach mal sagen, hey, also erstmal hat jeder ein anderes Energielevel, ja? Jeder hat irgendwie ein anderes Power-Level und du musst es nicht genauso machen. So, ne? Finde ich, ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, aber du kannst es als Vorbild nehmen. Aber niemand macht dich fertig, wenn du sagst, ich bin zufrieden mit meinem 9-to-5-Job und dann nachmittags zu Hause sein und am Wochenende auf der Couch liegen.
Ja, ich finde eher ganz im Gegenteil. Ich finde es bewundernswert, wenn jemand in seiner Kindheit schon wusste, was er werden möchte, das dann geworden ist und damit zufrieden ist. Ich finde es, also das wäre für mich der ultimative Weg gewesen, aber ich wusste schon als Kind nicht, was ich werden will und bin deswegen so ein Baum geworden mit ganz vielen Ästen, glaube ich. So, also ich denke, dass es, oder bin davon überzeugt, dass Menschen, die halt von Anfang an schon wussten, was sie werden möchten und in dem Setup jetzt zufrieden sind, das ist doch das Nonplusultra, oder? Also jetzt mal unabhängig von dem Finanziellen, was du da mit dir trägst, aber einfach von dem, was du dir vorgenommen hast, dass du das geschafft hast und dass du sagst, ja, das ist jetzt mein Traumberuf. Ich kenne zum Beispiel mehrere Lehrer, die mir erzählen, dass es ihr Traumjob ist. Und die wollten schon als Kind werden. Ich finde das super.
Ja, das ist auch was, worüber ich gestern noch nachgedacht habe. Und ich dachte so, ich wusste das auch nie. Also ich wusste, dass ich so, ich sag mal, ganz viele, in Anführungszeichen, normale Dinge nicht machen wollte. Aber ja, ich bin halt in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Mittlerweile lebe ich ja in Hamburg. Aber da war das so, da bist du als Frau, wirst du entweder Zahnarzthelferin oder Verkäuferin. So, und da ist der Horizont auch sehr beschränkt gewesen irgendwie. Und mehr gab es nicht und dachte, ich finde weder das eine noch das andere spannend zu dem Zeitpunkt. Später bin ich ja doch Kauffrau im Einzelhandel geworden und lieber alles mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich habe trotzdem, also eine Freundin sagt immer, ich bin immer in dem Kopf immer ganz hoch oben in den Wolken. Also ich bin eine Träumerin, ich probiere ganz viel aus. Läuft natürlich auch einiges schief, aber ich denke mir immer, okay, ich habe es dann halt gemacht. War jetzt vielleicht nicht die geilste Idee, aber war lustig. Ja, und ich bin auch, ja, unstetig, würde ich einfach sagen. Also das, was ich jetzt mache, liebe ich, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich das die nächsten 30 Jahre noch mache.
Ja, genau, unstetig passt auch da ganz gut und vor allen Dingen ist es ja auch total mutig und toll, etwas zu machen, um dann festzustellen, ich würde halt doch lieber was anderes machen und dann halt den Mut zu fassen und den Schritt zu wagen, in eine neue Richtung zu gehen und das andere hinter sich zu lassen, weil ein Stück weit ist es ja auch schon Sicherheit, ne? Man weiß halt, okay, ich kann das jetzt hier die ganze Zeit noch machen, ich habe den Betrag X auf meinem Konto jeden Monat und ich weiß, wann ich anfange zu arbeiten, wann ich aufhöre. Das gibt einem auch viel Sicherheit und Viele Menschen brauchen viel Sicherheit. Und da halt auszusteigen davon und zu sagen, ich probiere jetzt was Neues, ist, finde ich, unheimlich mutig. Ja.
Ja, also ich kann ja auch die andere Seite verstehen. Ich habe mit der anderen Seite ja auch super lange gekämpft, ne? Dass man sagt, okay, komm, das kannst du im Schlaf, da musst du nur körperlich anwesend sein. Dein Geld kommt, ich habe ja auch gar nicht schlecht verdient. Ja, das läuft alles. Meine Kollegin, die ist super, mit der habe ich heute noch Kontakt. So läuft schon irgendwie. Aber diese innere Unzufriedenheit, die bin ich nicht losgeworden.
Ja.
Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ist es das wert? Gibt es ja nicht immer irgendwie eine Möglichkeit, also in so ein Angestelltenverhältnis zum Beispiel, kannst du ja immer wieder zurück.
Auf jeden Fall.
Ja,
Ja.
aber das war nicht so meins. Und dass ich auch in eine Branche geschlittert bin, von der ich nie erwartet hätte, dass ich in die mal komme, ist auch so witzig. Auch da habe ich mich gestern mit meiner Freundin drüber unterhalten. Ich muss dazu sagen, wir kennen uns schon über 30 Jahre. Die hat meint gestern auch, hättest nicht gedacht, ne? Ich sag, du, vor 5 Jahren hättest du mir das erzählt, ich hätte dich ausgelacht. Im Leben nicht. Ne? Ich bin ja im Herzen immer noch Punk irgendwie und ja, und jetzt bin ich in der Finanzbranche. Das ist so witzig. Ich sehe halt auch nicht so aus. Ich werde ganz oft angesprochen auf der Straße oder wenn man dann auf das Thema kommt, ne, mit mir darfst du ja dann auch nicht anfangen, dann geht's los, dann gibt es kein Halten mehr. Und ein Satz, den ich so oft höre, ist: Ja, also ich hätte dir vieles zugetraut, aber Finanzen jetzt nicht unbedingt. Immer so, okay, ich nehme das mal als Kompliment. Ja, schon witzig.
Total.
Genau. Aber wenn ihr beim Thema Sicherheit, hast du gesagt, in der Corona-Zeit und hochschwanger hast du dir überlegt, so, ich lege jetzt mal los, ich gründe jetzt hier mal ein Unternehmen.
Genau, es war auch überhaupt gar keine Absicht gewesen. Es war halt eher so, dass ich halt gemerkt habe, dass jetzt online viel mehr geht als offline. Es wurden ja alle Live-Events gekündigt, storniert bei uns. Ich hatte ja eine Eventagentur und dann war der erste Impuls war, okay, dann machst du jetzt halt nichts. So, dann kriegst du jetzt erstmal dein viertes Kind war ja unterwegs und naja, und dann kam es doch anders, weil ich diesen Impuls bekommen habe, jetzt für Online-Events was zu machen. Und da musste es halt doch alles schnell gehen. Ich wusste, die Uhr tickt, die Schwangerschaft ist bald vorbei. Ich muss mit die Erste sein auf dem Markt, damit wir halt auch im Internet halt die Ersten sind, die gefunden werden. Ne? Das spricht sich dann als erstes rum. Und die Domain, die ich gesichert habe, war ja online-eventbox.de. Das war ja eine super Domain. Ne? Damit wird man ja super gefunden, wer sich da so ein bisschen bei diesem bei SEO auskennt und bei Google, der weiß halt, wenn die Domain so heißt wie das, was man anbietet, super gut. Na, und ja, und das hat dann auch alles super funktioniert. Und dann ging es halt auch schon richtig durch die Decke, dass halt mehr zu tun war, als man mit dem Team abbilden konnte und ich deswegen dann auch einstellen musste, schnell schauen musste, wen habe ich als Projektleitung da, wer kann das Ganze organisatorische jetzt wuppen, weil wenn das Baby da ist, habe ich erst mal zu tun mit dem Baby. Ja.
Ja, Schlafmangel, das Baby, Kuscheln, alles, was dazugehört, ne? Stillen und so weiter.
Ja.
Versuchen, alles irgendwie aufzusaugen. Also, ja, das war auch so mein Gedanke. Ich denke so, also, wenn ich Schlafmangel habe, ich bin ja zu nichts zu gebrauchen. Ne? wenn man einen Schlafmangel hat. Hat's geklingelt?
Ja, der Postbote klingelt gerade. Ich bin heute zu Hause, ich sende von zu Hause, aber er weiß, wo er es abstellen kann. Mal gucken, wie oft er klingelt. Ich denke mal, öfter als einmal wird es nicht klingeln jetzt. Ja. Ihr kennt es alle, manchmal kommt Post.
Manchmal kommt Post, ja, hoffentlich
Ja.
gute Post. Es gab Tage, da machte ich die Post so überhaupt nicht. ja, jetzt habe ich hier voll den Faden verloren. Wo war ich gerade hoch? Ach, genau, Kind.
Genau. Und vor allen Dingen auch
Ja.
das Kleinkind, ne? Also, was man ja, was ich auch völlig unterschätzt habe, war ja, dass ich da noch ein dreijähriges anderes Kind hatte, weil ich war ja total romantisch noch vor meinem ersten im Eltern, bei der ersten, wie sagt man, Wochenbett, war ich noch völlig romantisiert. Und dann kam das zweite Kleinkind. Die beiden großen Kinder, die habe ich ja erst gehabt, seit sie 3 und 4 sind. Das sind ja meine zwei Bonuskinder. Und da hatte ich ja kein Wochenbett. So, und ja, von daher war das beim zweiten Baby dann richtig eine ganz andere Hausnummer. Weil da einfach auch noch ein dreijähriges Kind ist, was erstmal akzeptieren muss, dass da jetzt noch jemand hier wohnt und auch noch Liebe von Mama bekommt. Das ist ja auch nochmal eine ganz neue Herausforderung. Und das parallel zu einer Gründung, das hätte nicht funktioniert mit gutem Personal.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie schwer ist es dir dann gefallen, generell so Aufgaben abzugeben und da abzuschalten und dich wirklich so komplett auf zu Hause zu konzentrieren.
Das ist mir sehr leicht gefallen, muss ich sagen, weil ich das mit der ersten Schwangerschaft und mit dem ersten Kind schon oder mit dem ersten Baby schon gut erprobt hatte. Da habe ich eigentlich schon gelernt, wie es aussieht, Aufgaben abzugeben. Ich habe halt auch da keine Elternzeit mehr genommen und hatte meine Eventagentur, habe aber damals alles so verschlankt, dass ich keinen Druck verspüre, ne? Dass man halt sagt, oh nein, ich muss jetzt noch so und so viele Aufträge an Land kriegen für dieses Jahr, ansonsten muss ich Mitarbeiter entlassen, sondern nein, ich habe von vornherein halt schon damals gesagt, okay, ich mache halt das Büro ins Homeoffice rein. Das war 2017, da habe ich mich dafür entschieden, das zu kombinieren, weil ich halt einfach wusste, die Zeit mit dem Baby kommt nie wieder, ne? Und das ist halt nur ein Jahr ein Baby oder sagen wir mal, es gibt ja diese 2 Jahre Babyzeit, finde ich so ein bisschen, die sind mit einem Jahr auch immer noch aus wie ein Baby. Aber das ist halt eine Zeit, die wird nie wiederkommen. Und wenn du das Glück hast, sowas haben zu können, weil ich mir es auch mal gewünscht habe, dann wollte ich das doch voll auskosten. Deswegen habe ich in der Schwangerschaft alle Prozesse so verschlankt, automatisiert, outgesourced, dass ich da ganz viel Zeit mit meinem Kind hatte. So, und das wollte ich natürlich dann beim zweiten Mal auch. Und deswegen hatte ich das schon. Eigentlich schon, ich habe es mit der zweiten Schwangerschaft perfektioniert, wahrscheinlich, dieses Abgeben an Sachen. Und es ist jetzt immer noch so, wenn ich lange an etwas sitze oder wenn ich merke, das sind immer wieder aufkommende Themen, dass ich da halt jemanden suche im Team oder von draußen oder einen Automatisierungsprozess suche, der mir diese regelmäßige Arbeit abnimmt. So, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Viele denken ja immer so eine Selbstständigkeit, man geht in so eine Selbstständigkeit nur des Geldes wegen. Natürlich müssen wir Geld verdienen, wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Wenn man Mitarbeiter hat, dann will man auch die bezahlen. Man will seine Kinder vielleicht auch ein bisschen die Welt zeigen, gute Bildung und so weiter. Das sind ja ganz viele Punkte, die ja mit Geld leichter sind, sage ich mal. Aber es geht ja auch einfach um die Zeit. Um die Zeit, die man hat, um die qualitative Zeit, Zeit, sich selber einzuteilen, nicht von jemandem gesagt zu bekommen, so dann und dann bist du da, dann und dann nicht. Und du hast jetzt gefälligst nicht krank zu sein, wir brauchen dich hier, sondern dass man sagen kann, ey, heute ist irgendwie ein komischer Tag, heute bin ich gar nicht bei mir. Und dann auch sagen kann, okay, heute mache ich auch nichts. Also heute bleibe ich vielleicht einfach mal im Bett liegen oder was auch immer. Dass das auch mal damit assoziiert wird, dass es auch ein bisschen um, oder hauptsächlich in meinem Fall auf jeden Fall, auch um Freiheit geht. Zu sagen, okay, ich gestalte mir den Tag, wie ich möchte.
Ja, wobei ich da zugeben muss, dass ich, dass dieses, okay, heute mache ich mal gar nichts, dass ich sowas, also, wann hatte ich denn das? Vielleicht mal im Sommer oder so, aber ich habe das wirklich fast gar nicht. Es gibt, also das, ja, das beneide ich, dass du das machen kannst, aber ich habe, also es ist immer irgendwas. Es ist meistens nie ein Tag im Kalender, der wirklich frei ist. Oder wo ich mir wünsche, dass der frei ist. Also es ist wirklich selten im Moment. Ich glaube, so eine Momente habe ich nur, wenn ich gerade ganz viel Arbeit mache, die mich belastet. Und also wenn du halt so, ihr kennt ja alle so To-Dos, die einfach ätzend sind. So, weiß nicht, bei den einen ist es die Buchhaltung, Steuererklärung machen. Und wenn man sich jetzt vorstellen müsste, du hast eine Aufgabe, die du wirklich gar nicht machst und du musst die jetzt eine Woche am Stück machen, dann bist du danach, hast du ein Energielevel von minus 100 und brauchst natürlich danach irgendwas, wo du sagst, ey, ich will jetzt gerade gar nichts machen. So, gar nichts.
Ja, also ich muss sagen, das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Also nichts machen, also wirklich gar nichts, das kann ich auch nicht. Aber
Ja.
ich habe ja den Vorteil, dass ich dann sage, okay, ne, gerade wir Frauen oder in meinem Fall, in der Zykluszeit, da habe ich auch teilweise wirklich böse Beschwerden, dass ich sage, okay,
Oh, okay.
die Termine lege ich halt auch vorher und in der Zeit mache ich dann halt die Finanzkonzepte. So, und sagt dann, okay, in der Zeit, ich kann das ja, wenn ich will, am Ende des Tages auch alles vom Bett aus machen. Und wenn es mir dann gar nicht gut geht, dann gibt es halt eine Wärmflasche und dann werden die Konzepte dort gemacht. Und wenn ich dann wieder fit bin in meiner Energie, dann werden die Termine gemacht, um die zu besprechen. Also, und da habe ich auch Glück mit meinen Kunden, die sind da alle super entspannt. Und wenn es ganz wichtig ist und ich merke, okay, ich kann heute wirklich nicht, aufgrund dessen, dass ich mich wegen der Schmerzen nicht konzentrieren kann oder so. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, auch zu sagen, du, ich habe da jemanden, mir geht es heute nicht so, sprich bitte, ich weiß, es ist ein wichtiges Thema und kriegen wir gelöst. So, ne? Also da gibt es ja zum Glück Möglichkeiten, aber das musste ich auch lernen. Ich bin jemand, ich mache Dinge unglaublich gern alleine. Ich gebe wirklich ungern ab. Ich muss mir alles selber beibringen. Ich habe letztens eine Freundin auch, die hat zu mir gesagt, Jana, hörst du eigentlich auch mal irgendwann auf zu lernen? Gönnst du dir einfach mal eine Pause? Ich sage, nee, ich kann nicht. Ich muss das jetzt rausfinden. Ich muss jetzt wissen, wie das funktioniert. Das muss jetzt laufen. Ich will nicht ständig irgendwen fragen müssen. Ich hasse es wie die Pest. Mag ich nicht. Ich bringe mir Dinge einfach so gut ich kann immer wieder selber bei, weil es mich einfach nervt.
Total. Und Weiterentwicklung, Weiterbildung ist ja toll. Sag mal, wie ist es bei dir? Wie holst du dir deine, wenn du jetzt sagst, eine Energie ist runter und so, wie holst du dir Energie? Da sind ja Menschen unterschiedlich. Ich kann jetzt zum Beispiel von mir aus sagen, dass die Energie kommt, wenn ich, bei mir muss ganz viel von außen passieren. Das heißt, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, die völlig aufgeregt und energetisch aufgeladen sind, dann schwappt es so über. Wohingegen ich halt so, wenn ich jetzt mir ein Buch nehme und mich zur Ruhe lege, ist es eher nicht so, dass ich bei mir ist es eher, ich glaube, es ist eher bei introvertierten Menschen, dass die halt durch Stille Kraft bekommen. Bei mir ist es durch Lärm und ganz Full House, alles voller Menschen. Wir essen alle zusammen und ich organisiere Silvesterparty bei uns zu Hause und alles ist irgendwie Full, also immer irgendwie Full House und viel los und das finde ich total cool. Wie ist bei dir?
Das ist bei mir ganz unterschiedlich. Also wenn ich so einen richtigen Hänger habe und denke ich, also ich habe ja auch Tage, wo ich denke, irgendwie ist das alles nicht richtig. Irgendwie funktioniert es nicht, stagniert ganz viel, es funktioniert ganz viel nicht. Dann habe ich so ein, zwei Freundinnen, wo ich sage, du, heute ist ein beschissener Tag, ich muss jetzt mal was Nettes hören. Und die sind so süß, die schicken mir so unglaublich süße Nachrichten. Und erinnere mich dann, wie meine Entwicklung so in den letzten Jahren war und was ich alles so geschafft habe und dann bin ich wieder da.
Ach, spannend, das machst du nicht mit dir selber. Also du würdest jetzt quasi nicht dir selber eine Nachricht schreiben. Du würdest es auch nach außen geben und sagen, hey, ich brauche hier mal eine Aufmunterung.
Auch. Ich habe aber auch ja, eine Zeit, wo ich schwer depressiv war und so, habe ich mir auch immer so Notizen geschrieben, so für mich selbst und mich immer wieder daran erinnert, was habe ich eigentlich alles geschafft, obwohl ich nicht immer die besten Umstände hatte. Und lese mir das dann halt auch mal durch und rede dann halt auch gut zu mir selbst und sage, hey, heute ist nur ein blöder Tag, darfst du jetzt nicht abfärben lassen auf den Rest deines Lebens. So, ne? Andere Menschen können nichts dafür, musst du jetzt aushalten, musst du jetzt irgendwie durch und dann morgen sieht die Welt auch wieder ganz anders aus.
Oh ja,
Und
doch
das
gut.
funktioniert halt auch. Die Tage habe ich Gott sei Dank nicht mehr so häufig, bin ich ganz froh drüber. Aber wenn ich den habe, weiß ich, das wird. Es ist eine Phase. So, die haben wir alle. Keine, also ich kenne zumindest niemanden, der jeden Morgen aufsteht und sagt, yeah, Leben ist so geil. Ich finde alles toll. Ich habe nie Drama, nie Probleme. Alle sind gesund. Was auch immer. Irgendwas ist immer. Es ist so. Aber ja.
Das ist ganz witzig. Also du kannst ja von außen so manipulativ auf dich einwirken. Ich kenne zum Beispiel einen Kumpel von mir, der macht das. Der ist im Vertrieb tätig. Der steht auf morgens. Dann macht er sich fertig und dann, bevor er das Haus verlässt, geht er in seinen Flur an den Spiegel und guckt da rein und sagt, yeah, du siehst heute wieder verdammt gut aus, das wird wieder ein guter Tag. Und dann geht er raus. Das werde ich nie vergessen, wie ich das einmal mit gesehen habe, wie er das gemacht hat. Das fand ich unglaublich cool. Und dann habe ich ihn gefragt, machst du das jeden Tag, egal wie es dir geht? Also ja, jeden Tag. Und er strahlt halt auch jeden Tag. Ne? So, also ich glaube, der hat das einfach so eintrainiert, so wie manche halt sagen, ich gehe dreimal die Woche zum Sport, so stellt er sich halt jeden Morgen konsequent vor dem Spiegel und sagt sich tolle Dinge. Und das fand ich unglaublich, unglaublich cool. Und manchmal, wenn ich dran denke, mache ich auch sowas Ähnliches und lache mich danach kaputt, weil ich einfach an diesen Moment denken muss. Ich finde es einfach so cool, wie Leute für sich selbst irgendwelche Strategien entwickeln, damit sie happy bleiben. So cool einfach. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall witzig. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch über mich selbst totgelacht. Aber ja, es gibt ja Menschen, für die funktioniert das. Also ich hatte das auch damals in meiner Therapie, dass sie meine Therapeutin auch zu mir gesagt hat, ja, dann machen Sie sich halt Zettel und da stehen dann so Sätze drauf, wie ich bin schön, heute wird ein guter Tag und weiß was ich. Und habe ich sie angeguckt und habe gesagt, es tut mir leid. Das ist bestimmt erprobt und es gibt bestimmt Menschen, für die das funktioniert. Ich würde einfach den Spiegel abhängen. Also irgendwie, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für mich. So, dann hat sie auch ein bisschen geschmunzelt und meint, ja, okay, wir versuchen andere Sachen, aber ja. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, also gerade mit dem Aussehen, das ist, glaube ich, eher was so Männer machen. Ich glaube, Frauen gucken in den Spiegel und denken, boah, ich könnte mir jetzt nochmal die Haare kämmen, aber die Hose, die passt jetzt aber gar nicht zu dem Oberteil. Oh, ich weiß jetzt nicht. Also ist vielleicht auch ein Klischee-Denken, aber wie oft ich Frauen in meinem Umfeld habe, die zu mir sagen, oh Jana, ich hätte so gern dein Selbstbewusstsein. Und ich mir denke so, du stehst hier vor mir, siehst aus wie gemalt, ich bin eher so ein Winnie Pooh. Und du erzählst mir, du hättest gern mein Selbstbewusstsein. Da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, woher das jetzt
Ja,
kommt.
aber genau, gutes Aussehen macht ja nicht selbstbewusst, ne? Sondern es ist
Ja.
ein Bewusstsein zu sich selbst, was gesund ist. Und das kriegt man nicht durch Make-up und OPs hin. Ne? Das kriegst du nur hin durch eine innere Überzeugtheit, dass alles gut ist und dass du so okay bist, wie du bist. Ja.
Ja, also das sind halt Sachen, wo ich auch manchmal denke, so, das sind ja auch oft, also ich habe ja in meinem Umfeld sehr viele tolle, intelligente Frauen, die sich mit ihren Themen super gern beschäftigen, sich da durcharbeiten, nochmal studieren und so weiter und so fort. Und ich mich dann immer wieder frage, woher kommen diese Selbstzweifel? Was ist da los? Natürlich kennt man auch zum Teil die Geschichte. Aber es sind so Sachen, was mich immer traurig macht, weil ich denke, ihr seid so tolle Menschen. Wer hat euch irgendwas anderes erzählt? Und vor allem viel wichtiger, warum glaubt ihr dieser Person?
Naja, meistens, also ja, die Frage kann ich beantworten. Also meistens ist es halt, oder ich würde sagen, zu 100% ist es halt die Kindheit, ne? Also wenn, klar, es kann sein, dass die halt auch gemobbt wurden. Meistens ist es halt aber eine nicht stattgefundene Reise zum inneren Kind im Erwachsenendasein, weil halt irgendwas, wir sind ja, also die Generation, meine Generation auf jeden Fall, ist so groß geworden, dass viel halt mit du musst funktionieren zu tun hatte, ne? Du musst am Tisch still sitzen, wenn du deine Füße unter meinen Tisch steckst. Wenn du das machst, bekommst du das. Also das Thema Belohnung, Bestrafung. Du bist gut, wenn du leistest und nicht du bist gut, wie du bist. Und das ist halt oftmals der Grund, warum sowas passiert, warum du dich als Erwachsener irgendwie nicht vollwertig fühlst, weil du anhand deiner Leistung beurteilt wirst und nicht anhand deines Du selbst, also dass du selbst perfekt bist, wie du bist. Es gibt natürlich auch ganz viele, ganz, ganz viele Kinder oder jetzt Erwachsene, die es als Kind nicht erfahren haben. Aber die Menschen, die ich kenne, die dieses Problem haben, was du schilderst, die in den Spiegel gucken, sie sagen, aber irgendwas müsste anders sein. Das hat halt ganz oft mit einem fehlenden, aufgefüllten Tank aus der Kindheit zu tun, was man natürlich jetzt als Erwachsener, wo man jetzt die Verantwortung für sich selbst hat, natürlich alles wieder gerade machen kann und alles wieder reparieren kann, das funktioniert schon, aber es ist trotzdem nur Reise zum inneren Kind. Und das andere ist alles nur Verpackung außenrum, ne? Dass sie es gut aussehen, heißt nicht, dass man sich gut fühlt. So. Es gibt Menschen, die sehen toll aus und fühlen sich auch gut, so Jackpot. Und du weißt ja, Schönheit kommt ja von innen, ne? Und ich kenne viele wunderschöne Winnie-Poohs, weil sie einfach von innen heraus strahlen. Und ganz viele traurige Topmodel, weil sie von innen heraus halt trauern. Und das ist halt einfach alles, was wir sind, wer wir sind, ist ganz viel mit unserer Kindheit begründet. Das ist unglaublich, finde ich. Also, und wie resilient wir auch sind, ne? Es gibt ja auch genug Menschen, die in ihrer Kindheit nicht so Gutes erfahren haben, aber so resilient sind, dass sie als Erwachsener trotzdem gut und stabil und mit sich selbst im Reinen sind. Eher eine Seltenheit, aber gibt es auch. Es gibt ja alles.
Ja, auf jeden Fall. Das ist Kindheit, das ist natürlich so ein Thema. Ich kenne ja auch noch diese alten Systeme, sag ich jetzt mal, auch so Sonntagskleidung und ne, gerade als Mädchen, oh, was habe ich rosa gehasst, was habe ich Lackschüchchen gehasst. Oh, fand ich das furchtbar. Und ja, was sollen denn die Nachbarn denken und ne, und immer schön brav sein als Mädchen, man macht sich doch nicht dreckig und ne, keine Ahnung, solche Sachen halt. Und ich war halt immer eher so Wirbelwind. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Rugby gespielt, ich bin Moped gefahren, ich bin auf Bäume geklettert, ich habe Holz gehackt mit der Axt und so. Ich mochte diese damals schon nicht, diese stereotypischen Bilder, die man mir vermitteln wollte, wo ich auch heute weiß, das hat man ja gar nicht mit Absicht gemacht. Man hat es ja gar nicht anders gelernt. Man weiß es ja, man wusste es zu dem Zeitpunkt ja nicht besser. Ja, also die Eltern sind ja auch, dass sie sagen, okay, die wurden so erzogen, hat ja anscheinend funktioniert, weil über Therapie hat man ja vor 20 Jahren auch noch nicht so richtig gesprochen.
Ja.
dass man auch mal sagt, okay, man darf das auch verzeihen und man darf halt auch an sich arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Also bei mir war das halt auch nicht immer alles lustig und musste mir auch Sachen antrainieren. Und heute bin ich, dass ich denke, also viel, was von außen kommt, natürlich gerade mit dem Thema auch Feminismus, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Da sind natürlich so Themen, damit eckst du heute immer noch an. Und ich kriege teilweise wirklich Kommentare, wo du denkst, so, wieso fühlst du dich jetzt persönlich angegriffen von dem Thema?
Von Frauen oder von Männern?
Von beiden tatsächlich.
Ah ja.
Ja, also schon sehr interessant teilweise, was mir dann auch geschrieben wird. Ich dann sage, ja, du hast den Kontext gar nicht verstanden. Ich weiß, dass es so, ja, so Hardcore-Feministinnen gibt, die dann erzählen, ja, Männer braucht kein Mensch und die sind ja alle scheiße. Also nur um das mal nett auszuformulieren, ich habe auch ganz andere Nachrichten bekommen. Das ist auch eine Szene, von der ich mich abgrenze, wo ich sage, das hat mit meinem Feminismus und wie ich den interpretiere, überhaupt nichts zu tun. Aber ja, da ist natürlich auch oft, dass man da ja Hasskommentare kriegt. Also unter anderem wurde ich auch schon gefragt, willst du die neue Alice Schwarzer werden? Ist jetzt auch so eine reiche Bitch werden?
Ah, das ist auch interessant, ne? Das ist super interessant, dass in vielen Köpfen noch drin ist, wer viel Geld ist, hat einen schlechten Charakter, ne? Willst du auch so eine, was hast du gerade für ein Zitat gesagt? Willst du auch so eine was werden?
So eine reiche Bitch.
Genau, eine reiche Bitch werden. Also Reichtum wird halt ganz oft immer noch mit, also negativ assoziiert. Und also es gibt da so ein, also eine schöne Erklärung dazu, ne? Wer arm, großzügig war, der ist es auch, wenn er reich ist. Und wer arm, ein Arschloch war, ist es auch immer noch, wenn er reich ist. Bloß, dass die Eigenschaften, die er hat, größer werden, ne? Also ein armes Arschloch ist ein noch viel größeres Arschloch, wenn er reich ist. Aber ein großzügiger Mensch oder ein gutherziger Mensch ist trotzdem gutherzig, wenn er reich ist. Bloß, dass er dann halt mit seinem Reichtum noch mehr erreichen kann. Und das macht ihn halt größer, ne? Und also das sind Eigenschaften, die wir auch halt irgendwie als Kind mitbekommen, antrainiert bekommen, ne? Zu geben, nicht nur zu nehmen. Oder Kinder, die immer das Gefühl hatten, sie haben zu wenig, weil die nebenan immer sehr viel hatten und die halt oft immer Nein gehört haben, weil es nicht anders ging. Die haben dann vielleicht ein größeres Gefälle an dem, was sie sich alles wieder, was sie alles wieder brauchen, was sie aufladen müssen. Der Tank ist leer. Aber die Basis ist die gleiche. Also du bist als Mensch doch trotzdem der gleiche, ob du viel hast oder wenig. Und du hast ja die Wahl, das Geld für dich und fürs Allgemeinwohl einzusetzen oder nur für dich einzusetzen. Du hast ja die Möglichkeiten. Und es ist ja nun mal so, dass gerade die Schere noch viel weiter auseinander gibt, ne? Es gibt ja nur ganz wenig Menschen, die 1 Milliarde an Geld haben, und es gibt 1 Milliarde an Menschen, die viel zu wenig Geld haben. Und diese Schere wird ja gerade immer größer. Und es gibt ja auch immer mehr Proteste dazu, dass einfach auch mehr besteuert wird. Also ich bin zum Beispiel völlig, völlig dafür, dass wenn ich viel Geld habe, ja, dass ich davon auch was abgebe und dass ich mehr besteuert werde als ein Mensch, der weniger hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich wohne ja in Berlin, und in Berlin die Kindergärten, die sind for free. Also in Hamburg musst du zum Beispiel, ich glaube, also da musst du auf jeden Fall was dazu bezahlen, das weiß ich, von dem, was du verdienst. Und in Berlin ist es halt nicht so. In Brandenburg schon wieder musst du auch viel Geld dazu zahlen, je nachdem einkommensabhängig, ne, je nachdem, wie viel Einkommen du hast. In Berlin nicht. Verstehe ich nicht. Also das System hier fällt so auseinander. Die Erzieher sind alle kurz vor Burnout, alle total fertig. Es ist ein krasser Job, mit vielen kleinen Kindern zu tun zu haben. Oh mein Gott, ich würde das niemals machen können. Ich habe so eine Hochachtung davor. Und wo ist das Problem, den Menschen, die mehr Geld verdienen, zu sagen, okay, ab einer Einkommensgrenze von so und so viel zahlst du zum Kindergarten Zuschuss von X. Und die Familien, die es sich nicht leisten können, die müssen das nicht zahlen. Und du hast dann halt, weil die Kinder verdienen alle die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Liebe. Und das wird dadurch ermöglicht. Und die, die es sich finanziell leisten können, die haben doch gar kein Problem damit, zur Kasse gebeten zu werden, um ihre Kinder einen schönen Aufenthalt zu gestalten. Aber das ist in Berlin, wird es halt einfach nicht angefasst. Das sind so viele Themen, wo halt einfach reiche Leute nicht zur Kasse gebeten werden. Und die haben aber das Geld da. Und Das heißt aber nicht, dass die Arschlöcher sind, so um den Schwung zu bekommen. Ne? Das heißt nicht, dass, wenn man viel Geld hat, dass man deswegen eine Bitch wird oder sowas. Warum solltest du dich an deine Persönlichkeit verändern, nur weil du dir mal eine schicke Chanel kaufst oder sowas? Hat ja nichts damit zu tun, dass du dann ein Bitch bist oder so. Zum als Beispiel, ne? Dass du dir dann halt mal was gönnst, was du dir sonst nicht kaufen würdest. Weil du dir sagst halt, boah, jetzt habe ich das auf dem Konto. Noch nicht mal zu sagen, ich habe das jetzt verdient oder sowas, weil es gehört ja am Ende noch ganz viel Glück dazu. Ne? Ich gründe was. Zum Beispiel, ich habe die Online-Eventbox gegründet. Das war eine Firma, die zum richtigen Zeitpunkt gegründet wurde. Also ich habe den perfekten Zeitpunkt abgepasst. So wie manche vielleicht die Corona-Masken, die Gesichtsmasken verkauft haben und ganz viel verkauft haben oder andere Firmen eine Corona-Teststation aufgemacht haben. Sie waren in dem Moment am richtigen Zeitpunkt am Machen. Und so war es mit mir auch mit der Online-Eventbox. Die Menschen brauchten diese Boxen für ihre Online-Events. Also es ist ja ein Business-Produkt. Firmen haben das halt gekauft für Mitarbeiter- und Kunden-Events, die jetzt nur noch online ablaufen konnten. Das heißt, ich habe entdeckt, wo ein Bedarf war am Markt. Und dann ging das Ding durch die Decke. So, hätte ich das heute gegründet, hätte ich jetzt gesagt, ich gründe jetzt die Online-Eventbox, dann hätte es keine Story drum gegeben. Niemand hätte es interessiert. Es gibt einfach schon zu viele Anbieter. Es ist der richtige Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, mit dem richtigen Produkt und der richtigen Person, die das macht und einem guten Service. Das ist das Schlüsselprinzip, um eine erfolgreiche Firma zu gründen. Und da gehört einfach ganz, ganz viel Glück dazu. Und wenn du das Glück hast, etwas zu gründen und du hast dann ganz viel Geld damit auf einmal, dann ist es doch völlig okay, dir da was Schönes von zu kaufen. Und es ist auch völlig okay, Geld zu spenden. Und es ist auch völlig okay, stolz auf sich zu sein, wenngleich man sich immer bewusst ist, dass man es nicht verdient hat, mehr als die anderen, sondern dass man mehr Glück hatte als die anderen, wenngleich auch ein Können mitgespielt hat. Ne? Und das ist halt auch sowas, was es alles wieder bodenständig lässt. Ne? Man hat keine Superheldentaten vollbracht, man hat einfach auch Glück gehabt. Und das, ja.
Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne, dass ich den Leuten auch sage, so, zum einen kann ich dich ja unterstützen, da auch hinzukommen. So. Also, das andere ist, ich habe da ja auch viel Scheiße für gefressen. Ja. Also für das, wo ich hingekommen bin, hatte ich ja auch vorher echt richtig Kacke am Dampfen. Und es war ein harter Weg und das war über Jahre. Und ich renne ja auch nicht durch die Gegend und sage, Mensch, ich habe jetzt auf meinem Aktiendepot XY oder das und das kann ich mir jetzt leisten. Was auch immer, so renne ich ja gar nicht durch die Gegend. So, ich bin halt so ein kleiner Starbucks-Suchti, ja, ich weiß, es ist übertrieben teuer, aber es ist einfach lecker. So, Punkt. So. Ansonsten gehöre ich auch zu den Menschen, so, ich sage jetzt mal so materialistische Sachen, fand ich früher nie interessant. Ist jetzt für mich auch, dass ich ganz viele Sachen ja nicht brauche. Dafür mag ich es halt. Zum Beispiel bequem zu reisen. Wenn ich die Möglichkeit habe, erste Klasse zu reisen, ich fahre ja viel mit der Bahn, dann sitze ich in der ersten Klasse. Es ist einfach bequemer, ich habe mehr Platz, man bringt mir den Kaffee, ich lieb's. So. Das bedeutet aber nicht, dass ich auf Leute herabschaue, für die es nicht möglich ist. Und einen ganz wichtigen Punkt finde ich auch, was mit Geld abgeben und Kindergärten, gleiche Liebe und so weiter, was ich auch ganz wichtig finde, die Leute vergessen, dass sobald du, ich sage jetzt mal nicht, in einer guten Verdienstgrenze bist, hast du auch nicht die Möglichkeit, deinen Kindern viel Bildung zu ermöglichen. Und so zieht sich der Kreis ja immer weiter. Und wenn es da Menschen gibt, die diese Kinder vergessen, und das tun einige, die sagen, ja, asozialer Abschaum, Brennpunkt, bla bla bla. Ja, aber woher kommt es? Ne? Wie kommt das zustande? Die Eltern sind auch täglich am Struggeln, dass die Kinder was zu essen haben. Dass die irgendwie ihr Geld zusammenkriegen, dass die Kinder pünktlich zur Schule gehen. Ja, und dann sind da Menschen, die sind da vielleicht auch überfordert, oder die haben keinen Bock, den Kindern irgendwie Bildung beizubringen. Du kannst dir die Bücher vielleicht nicht leisten, die das Kind gerne lesen würde. Das Kind ist irgendwann, dass es sagt, ja oder nicht. Dann mache ich halt die gleiche Karriere hier wie meine Eltern, gehe irgendwie für 12,50 € irgendwie einen Kackjob nach, obwohl ja, die Intelligenz da ist, aber einfach nicht die Möglichkeit, damit weiterzukommen. Und das ist auch ein Thema, das ist mir so super wichtig. Es gibt auch tolle Projekte in Hamburg, so Mittagstisch für Kinder, wo die halt wirklich Mittagessen bekommen, was sie zu Hause vielleicht nicht kriegen, wo Sozialbetreuung ist, wo Hausaufgaben mit denen gemacht werden, wo die Kinder haben zum Spielen, ja, wo ganz andere, ja, wo diese Liebe kommt, die die Eltern vielleicht aufgrund ihres Struggles auch nicht geben können und so weiter. Das sind auch ganz wichtige Punkte und da müssen wir ansetzen. Und da mal ein paar Euro für zu spenden oder was abzugeben oder so, ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das einfach machen. Weil
Ja, voll.
halt die Zukunft.
Ja, wir haben, also ich habe so eine Mindset-Map gemacht für 2024 und das hat so, sind verschiedene Themen geclustert. Da ist halt so aufgezählt, was willst du im Bereich Liebe erreichen dieses Jahr, was im Bereich Familie, was im Bereich Job, was im Bereich Gesundheit und was im Bereich Give Back, also was du zurückgeben kannst. Und da wurden halt verschiedene Ziele gemacht, dann nochmal irgendwie geclustert, welche davon an höchster Stelle stehen, auch so Weiterbildungssachen. Und das ist halt einfach ein fester Bestandteil, und das kann ja jeder für sich machen, ne? So einen festen Bestandteil, hey, was mache ich dieses Jahr eigentlich so für andere? Ja, das ist eine schöne Sache. Das klingt jetzt auch egoistisch, was ich sage, aber man muss einfach sagen, das macht einen auch selbst glücklich, was für andere zu tun.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich liebe es auch, zum Beispiel mein Neffe, das ist so ein süßer Junge, der ist 7 geworden, der ist jetzt Schulkind, der hat es überhaupt nicht leicht. Ja, das ist, na gut, das sind auch so Familienthemen, wo ich mir denke, so, wenn ich da was zu sagen hätte, habe ich aber nicht. das ist schon, dass ich da gucke, okay, wie habe ich Möglichkeiten, ja, ihn glücklich zu machen, weil ich selber das kenne in der Kindheit so, ich bin ein Papakind. Dem war halt nicht so viel möglich. Der hat alles versucht, was irgendwie geht, aber der musste halt für 3 Mädchen sorgen, alleinerziehend, Teilzeitjob, wissen wir alle, nicht witzig, schwierig. Und mir macht es halt auch mehr Spaß zu schenken, als mir was zu kaufen, zum Beispiel. So, und wenn ich sehe, da leuchten so kleine Kinderaugen, und man hat Möglichkeiten, auch einfach, was weiß ich, neue Fußballschuhe. Er ist leider HSV-Fan geworden, ich bin ja Pauli-Fan. Da müsste, gebe ich dir gerne einen Gutschein, da gehst du aber alleine rein und kaufst du das. oder so ein, er hat sich jetzt zum, zur Einschulung hat er sich einen HSV-Schal gewünscht, so ein Special. Den hat er natürlich bekommen, weil mir es einfach Spaß macht und ich sehe, Fußball ist was, was ihm Freude macht. Er findet da seine Freunde, er geht da gerne hin, er blüht auf, er kommt aus sich raus. Ja, dann ist es einfach cool, das mitzuerleben und das zu sehen und da passiert was Cooles mit dem Geld. Das ist was anderes als sinnloser Konsum.
Ja.
So. Ja, das ist halt, das ist halt echt schön. Und ich lasse mir halt, also mich greifen solche Kommentare auch nicht mehr an. Ich weiß aber, dass wenn ich mit auch mit meinen Freundinnen zum Beispiel über das Thema Geld rede und welche Optionen sie haben, auch mit kleinen Summen einfach so ein bisschen Geld für sich arbeiten zu lassen. Dass sie dann noch sagen, ja, und man kriegt ja immer so viel von außen und dann reden die und ich sehe das ja, was bei dir so kommt und was ich sage, ja, und was interessiert dich das? Musst du dein Leben für andere Menschen leben? Oder willst du dein Leben für, so für dich leben? Also nur weil die Leute dir irgendwas erzählen, dass du das und das nicht kannst, darfst, sollst, wie auch immer, wen interessiert das? So, also ich verstehe es halt nicht, das sind Menschen, die sind ja nicht mal wichtig. Das ist weder die enge Familie noch der Partner, sondern irgendwelche Menschen, die außenstehend sind, Arbeitskollegen, entfernte Bekannte, irgendwelche Trolls aus dem Internet, die dann auch nicht mal ein Gesicht zeigen, aber schön drauf losbeleidigen. Ich sag, warum haben diese Menschen so viel Macht darüber? Wie du über dich denkst. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich verstehe es nicht.
Auch diese Beleidigung, also ich kann da gar nicht so, also ich sehe das manchmal, das ist, also ich sehe schon manchmal, wenn ich einen Post sehe, weiß ich schon, ah, okay, darunter gibt es bestimmt wieder irgendwelche Kommentare und sehe das dann auch. Es gibt ja zum Beispiel Heidi Klum macht ja ihre Kommentarfunktion ganz oft aus, wenn sie was postet, weil sie halt sich selbst schützt auch. Ja, also ich finde, das ist halt. Es gibt ja Menschen, die sind da total widerstandsfähig und dann gibt es wieder Menschen, denen geht es dann doch nah und die schalten das dann halt aus. Und ich kenne halt eine, die auch einen Podcast macht und halt auch verschiedene Online-Tools anbietet und sie kriegt auch regelmäßig Hasskommentare und hat ihre Mitarbeiter halt um Filter gebeten und da zieht sie das gar nicht mehr. Also, ne, dass man halt einfach sich selbst sagt, okay, was tut mir gut, was nicht, okay, es tut mir nicht gut, dann schalte ich das aus. Leute können liken, aber das war es auch. Ja.
Ja, also ich bin dann mittlerweile, wie gesagt, auch sehr resilient. Mich interessiert das halt auch nicht. Das sind Menschen, die werde ich nicht in meinem Leben haben. Das sind Menschen, die will ich auch gar nicht in meinem Leben. Man darf gerne mit mir diskutieren. Man darf auch super gerne anderer Meinung sein. Habe ich gar kein Problem mit. Jeder hat ja so sein eigenes, ja, seine eigene Meinung, seinen eigenen Lebensstandard und so weiter. Aber beleidigt werden, also beleidigen muss ich nicht und beleidigt werden. Also das finde ich halt einfach albern. Ich bin ein erwachsener Mensch. Wenn mir irgendeine Meinung nicht passt, dann muss ich ja mit diesen Menschen auch nicht diskutieren. Meine Zeit irgendwie verschwenden, dessen Zeit verschwenden. Dann sagt man, okay, wir kommen hier nicht aufeinander. Ich wünsche dir alles Gute und das Thema ist durch.
Ja.
Aber ja, das ist halt das Internet, ne? Das ist halt manchmal auch so ein
Total.
bisschen schwierig.
Ich bin auf LinkedIn viel aktiv, weil ich in dem Kontext mehr zu erzählen habe. Da geht es halt ganz viel, bei LinkedIn poste ich halt eher über Vereinbarkeit vom Berufsleben und Privatleben und über das Unternehmertum und sag halt, gib halt irgendwie Tipps für Unternehmer und selbstständige Frauen und Mamas. Und da gibt es natürlich auch manchmal Kommentare, die halt anderer Meinung sind. Ich glaube, LinkedIn hat nochmal ein anderes Vokabular als Instagram oder Facebook. Genau, ist bei LinkedIn halt konstruktive Kritik, nenne ich das gerne. Und da ist es eigentlich ein ganz, da freue ich mich immer, wenn mal ein bisschen Gegenwind kommt und wenn ich auch mal was dazu schreiben kann, weil ich ja die Meinung sehr inspirierend finde. Wahrscheinlich kommen die auf den anderen Kanälen ungefilterter und ein bisschen plump rüber. Bei LinkedIn ist es ein ganz entspanntes Kommunizieren mit den Leuten. Und da geht es auch manchmal hitzig her, aber es wird nicht so doll, so schnell respektlos. Also das sehe ich ja öfter mal, dass auf Facebook das nicht so ist. Ne? Wenn ich da so ein Facebook bin ich eigentlich ganz selten unterwegs. Ich glaube, bei Instagram ist es mittlerweile auch schon so, dass da halt auch schon ja, niedrigschwelliger ein Kommentar kommt.
Ja,
Ja.
LinkedIn liebe ich auch. Also da habe ich auch schon spannende Menschen kennengelernt, tollen Austausch gehabt. Ja, also LinkedIn kann ich tatsächlich sagen, da sind die Leute wesentlich entspannter, reden anders. Und auch da denke ich immer, wenn ich irgendwas nicht so cool finde, muss ich es ja nicht kommentieren. So,
Genau.
dann lasse ich es halt. Aber da muss ich ja nicht irgendwie komplett ausrasten.
Aber zurück zu den Starbucks-Tassen, weil
Ja.
du stehst ja zum Finanz, du kommst, du stehst ja für Finanzfeminismus, ne? Und du gibst ja auch Tipps, wie deine Zuhörer gutes Anlegen machen können, wahrscheinlich, ne? Mit ETFs und wie sie das machen können. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du denn so von Starbucks?
Also tatsächlich habe ich so ein Sonntagsritual, da gehe
Ach,
ich
nur
dann.
sonntags. Oh, ich dachte, du
Genau.
sagst jetzt einmal am Tag. Dann hätte ich jetzt hier groß posaunen können, liebe Zuhörer, wer von
Die
euch
hat keine
auch gerne
Ahnung.
Starbucks trinkt, aber nicht so süchtig ist wie Frau Glitterboss, der kann diese drei, mittlerweile 5 € pro Tag doch gerne in ETFs anlegen und ist in 30 Jahren sorgenfrei. Okay, das können wir jetzt nicht machen. Gut, einmal
Nein.
sonntags. Okay, aber gut, das wären auch 20 € im Monat. Manchmal sogar 25.
Das
Und
stimmt.
wenn du, und wenn du, und wenn du Large trinkst mit Sirup und nochmal Sahne on top, dann sind es fast 10 €. So, und dann hast du auch schon 40 € im Monat zurückgelegt für ETFs. Also ich, vielleicht, wenn wir zu diesem Anlegethema, finde ich ganz spannend, ich mache das auch. Ich habe damals von hier Madame Moneypenny ganz viel gelernt. Ich habe mir die Podcasts reingezogen, dann habe ich auf YouTube ganz viel Finanzfluss mir angeschaut. Und da ging es ja auch ganz viel über gar nicht mehr dieses Immobilien kaufen, was ja jetzt gerade irgendwie so ein Genickbruch ist, wenn man halt sich einen Kredit dafür aufnehmen muss. Ne? Dann haben sie so vorgezählt, wie das so, wie es so wäre, wenn du jetzt für 300.000 € ein Haus kaufst und dann halt einfach noch 150.000 Zinsen am Ende drauf zahlst, dann hast du am Ende ein 300.000 € Haus, aber 450.000 gezahlt. Hättest du aber 450.000 ETFs gespart, hättest du ja nochmal so und so viel Geld mehr. Deswegen ja dieses Thema ETFs finde ich ja total spannend und auch sinnvoll. Also wie ist es, wie viele verschiedene ETFs bedienst du denn, wo du drinnen bist?
Pff, oh, warte, lass mich kurz überlegen. Also
Mehr als 5?
mehr als fünf.
Oh ja, okay. Und
Ich,
hast du zusätzlich noch Aktien?
ja, ich habe Aktien. Ich bin ein bisschen im Kryptomarkt unterwegs. Den finde ich halt sehr spannend. Da ist der Punk in mir so ein bisschen wieder durchgekommen.
Also sag mal, der Punk in dir, wann hast du investiert in Krypto?
Puh. Vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren. Ich glaube, ich auch. Und ich glaube fast, es war zu spät. Ich habe damals Ethereum gekauft und bin jetzt bei plus minus 0 oder vielleicht 0,13% plus oder sowas. Ich war aber auch schon 50% im Minus damit. Ja, also hat sich jetzt noch nicht so lohnenswert angefühlt. Ein Kumpel von mir hat sich davon ein Haus gekauft. Der hat halt Bitcoins gekauft, weil man die hätte kaufen sollen.
Ja,
So. Ja.
ich hatte das an dem Tag, wo der bei 8.000 Euro lag, habe ich auch noch mit einem Kumpel geschnackt und war da aber gerade schuldenfrei.
Ja.
Nee, ich gehe ja dafür jetzt nicht wieder ins Minus. Habe leider dummerweise gegen mein Bauchgefühl gearbeitet.
Ja, das weiß man nicht, ne? Das ist bei
Ja.
Aktien. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da ein Bauchgefühl gibt bei Aktien. Würdest du sagen? Ich finde, das ist was, was du null einschätzen kannst. Also was bei Krypto, bei Aktien, also bei, wenn du so Nachrichtenverlauf liest und ein bisschen also prognostizieren kannst, ein bisschen so, okay, jetzt wie zum Beispiel Krebsstiftung, ja, so. Es wird ja gesagt, dass in ein paar Jahren es eine Krebsimpfung geben soll. So wird ja so gemunkelt, dass es sowas bald geben soll. Und dass man jetzt schauen könnte, okay, welche Firmen beschäftigen sich damit, ne? Also sich jetzt damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, dann stecke ich da jetzt mal ein paar Euros rein. Und wenn es dann soweit ist und das verkündet wird, dann ist ja immer schon fast zu spät, ne? Und sowas zum Beispiel. Aber das passiert jetzt nicht so oft. Also das passiert Leuten, die sich wirklich nur mit Aktien auseinandersetzen. Und das ist halt gar nicht meins. Deswegen finde ich ETFs so dankbar. Einmal aufgesetzt, einmal im Jahr wird geguckt und fertig. Aktien sind ein bisschen betreuungsintensiver. Also da musst du schon Glück haben, einfach mal in eine zu investieren, die so richtig am Boden war und dann nach oben gegangen ist und nie wieder so am Boden sein wird, dass man da nicht reinguckt. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer so, Krypto ist was, wo ich den Leuten immer sage, das ist für mich persönlich spannend.
Ja.
Aber es ist nie was, wo ich sage, wenn du mit dem Investieren anfängst, nimm Kryptos.
Ja,
Auf
nee,
gar
ich auch
keinen
nicht. Das ist so ein kleines Abenteuer, so ein kleines Risikoabenteuer. Wer es so richtig spannend haben will und so, weiß ich nicht, ein bisschen Spielgeld hat, soll er machen, aber nicht als Basis für Finanzsicherheitsaufbau, würde ich auch sagen.
Ganz genau. Also da ist so ein ETF wirklich mit das Beste auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, mit dem Rest, da muss man einfach auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss
Voll.
Spaß machen. Und ETF ist halt immer eine Geldanlage so für Faule, sag ich immer gerne. Das läuft für dich, das arbeitet für dich. Du kannst ja wirklich mittlerweile mit kleinen Sparplänen anfangen, was ich persönlich sehr geil finde. Weil so haben die Leute einen Einstieg, kriegen erstmal Vertrauen, haben dann meistens auch selber Lust, sich weiter zu informieren und das dann loszulegen. Und ja, für den Rest muss man halt Bock haben. Und ich bin da ja einfach ein Freak. Also ich liebe es halt. Ich liebe Finanznachrichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Finanz-Apps ich auf meinem Telefon habe.
Ah ja, siehst du, dann bist du ja voll im Bilde. Ich habe gerade mal geguckt, Ethereum 10%. Na, siehst du.
Ne? Siehst du,
10%, so hoch war, so gut war es noch nie.
Ja,
Jetzt
was, nicht.
verkaufen.
Ja, was auch wichtig ist, dass die Leute auch da irgendwie eine Resilienz haben, dass die auch wissen, also ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die sagen, also du musst jetzt investieren in XY und dann bist du nächste Woche garantiert reich. Und den
Das
ganzen
klappt ja nicht.
Quatsch, der so teilweise bei Instagram erzählt wird und auch anderen Plattformen, dass ich sage, okay, das kann auch mal runterrutschen. Ne? Es gibt jeden Tag, und das wissen wir alle, es gibt im Moment sehr, sehr oft schlechte Nachrichten. Und das beeinflusst natürlich den Markt, das ist ja logisch. Wenn du nicht die Eier hast, um das mal böse zu sagen, das jetzt auszuhalten, diese Schwankungen, dann fang wirklich mit kleinen Beträgen an und guck dir das an, wie gut du das aushältst. Nachkaufen kannst du immer. Wichtig ist, dass du anfängst und den
Voll.
Zinseffekt mitnimmst. Ich hatte letztens mit einer Freundin ein Gespräch auch, die ist, oh Gott, ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu und ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, 53 geworden. Und vor 2 Jahren haben wir schon mal darüber angefangen und da gesagt, auch Mensch, auch für die Rente und so. Und sagt sie, ja, nee, und ach, das lohnt sich doch für mich überhaupt nicht mehr, ich bin doch schon so alt und bla. Ich sage, Mäusekind, ich hau dich gleich. Du hast immer noch 15 Jahre Zinseszinseffekt. 15 Jahre. Da kann man was machen. So, du
Und
stehst.
hat sie gemacht?
Ja. Mittlerweile ist sie ganz begeistert und jetzt kriege ich von ihr auch mal Nachrichten und sage, guck mal, was ich gesehen habe und da habe ich überlegt und ich habe jetzt Aktie XY gekauft und guck mal, da habe ich das reingesteckt und so. Es ist so witzig, das zu sehen.
Ach, macht Spaß. Und das macht dann auch Spaß, wenn man anfängt. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Mit einer anderen Freundin hatte ich viel mit Krypto-Staking und so gemacht. Also das ist halt, was ich mache. Und ich habe ja auch immer einen Plan und ich habe ja immer nur ein festgelegtes Budget für Aktie XY, Krypto XY. Hm. Das ist alles, wo ich weiß, das kann ich mit gutem Gewissen machen und darüber hinaus gehe ich nicht. Und es gibt einen wichtigen Spruch und der heißt, Gier frisst Hirn und das ist auch so, da muss man wirklich drauf aufpassen. Und ich freue mich halt über 3 Euro Dividende. Andere sagen, oh, voll lächerlich und ich denke so, juhu, 3 Euro fürs Nichtstun. Ne? Außer mal Geld angelegt haben.
Ja, passives Einkommen macht Spaß.
Ja, total. Ich liebe das. Und das ist halt auch, wo man wirklich immer drauf achten muss. Und das sage ich den Leuten auch. Und dazu kommt halt, dass eine gute Absicherung auch wichtig ist. Wenn dein Job deine einzige Einnahmequelle ist, dann musst du, wenn du die Möglichkeit hast, gucken, dass du das absicherst. Weil es bringt jetzt nichts, dass du dir das und das aufbaust und dann kannst du mal länger nicht arbeiten, was wir niemandem wünschen, und dann ist die Kohle weg. Das ist ja auch nicht der Plan. Aber ja, dafür gibt es halt die Konzepte, dafür redet man halt mit den Menschen und dafür ist es auch super wichtig, dass die Menschen ehrlich mit mir sind. Ich verurteile niemanden für seine finanzielle Situation. Ich bin zu Finanzen gekommen, weil ich 50.000 Euro Schulden hatte. Also wer bin ich, dass ich da über irgendwen urteilen kann? Aber wenn man nicht ehrlich mit mir ist, dann kann ich halt auch nicht unterstützen. So, wenn man sich schämt zum Beispiel für nicht ganz so ein gutes Gehalt und mir dann erzählt, ja, ich verdiene jetzt das und das, das sind aber 300, 400 Euro weniger und dann arbeitet man ja dagegen das, was man eigentlich machen will. So, und ja, dass man da halt schaut. Aber grundsätzlich, das ist ein Thema, ich liebe es, ich freue mich, wenn mir dann Menschen schreiben, hey, und ich habe hier ein bisschen Plus gemacht und es sieht voll gut aus und schicken mir dann Screenshots von ihren Depots und so.
Ja, voll gut.
Richtig cool. Und dann habe ich jedes Mal Gänsehaut, dann freue ich mich jedes Mal. Oder wenn jemand sagt, hey, ich hatte jetzt endlich mal genug Geld, ich konnte jetzt mal mit meiner Familie irgendwie richtig lecker essen gehen zu meinem Geburtstag und es hat mir nicht wehgetan, es hat mir keine Sorgen gemacht, keine schlaflosen Nächte bereitet. Das ist so cool, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, wie sehr man sich dann für diese Menschen so mitfreut und sagt, guck mal, da ist was passiert, was Schönes.
Ja, richtig toll.
Ja. Und das ist halt auch immer, was ich den Leuten sage, und die sagen, ja, Jana, wann ist man dann reich und so. Und ich sage, das würde ich im Leben nicht vom Kontostand abhängig machen. Natürlich ist es cool, eine Summe XY auf dem Konto zu haben und zu wissen, okay, wenn mein Job jetzt in die Binsen geht, habe ich keine Probleme, ich kann immer wieder neu starten. Wenn mein Partner jetzt oder die Beziehung vielleicht nicht mehr läuft, ich kann mir eine Mietkaution leisten, was auch immer, so Probleme, die Menschen so beschäftigen. Aber einfach so entspannt damit zu sein, macht es natürlich geiler, aber ich weiß, unabhängig davon, was ich auf meinem Kontostand habe, wenn bei mir alle Brücken reißen würden, wenn ich wieder in diese Situation von diesen Schulden kommen würde, ich müsste mir Minimum 4 Wochen lang keine Gedanken darüber machen, wo kann ich schlafen, wo bekomme ich was zu essen, wo werde ich aufgefangen. Ich habe einfach den aller geilsten Freundeskreis auf dieser Welt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich werde immer aufgefangen und ich muss mir nie Gedanken machen. Und das ist das, wo ich sage, das ist für mich wahrer Reichtum. Die haben mich in Situationen gesehen, die haben mitgekriegt, wie es war, als ich komplett verschuldet war. Ich konnte mir wirklich nichts leisten. Teilweise nicht mal den Lebensmitteleinkauf richtig. Die waren alle da. Und das sind auch die Leute, wo ich sage, wenn es mir finanziell noch viel besser geht, die werden da alle was von haben. Weil ich weiß, die sind, egal in welcher Situation, sind die einfach da. So. Und ich finde, besser geht's nicht.
Der Zenit ist erreicht.
Der Zenit ist erreicht.
Siehst du, passend zu unserem Podcast hier zum Ende hin nochmal den Zenit erreicht.
Ja, stimmt. Mensch, wir sammeln schon so lange. Ich hatte noch so viele Themen, glaube ich. Aber ich weiß, du musst ja auch gleich noch ein bisschen weiter. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Zeit. Aber erzähl den Leuten doch nochmal gerne, wie und wo sie dich erreichen können, wenn sie Fragen zu deinen Themen haben.
Ja, gerne. Also sie können, wer auf Instagram ist, der kann mich finden unter meinem vollen Namen, Eileen Liebig mit E-I-L-E-I-N und Liebig mit L-I-E-B-I-G, aber das sieht man wahrscheinlich in deinem Podcast. Und bei LinkedIn natürlich auch gerne. Wer sich inspirieren lassen will zum Thema Gründung, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Gründen macht glücklich. Das könnt ihr euch einfach bei Thalia, Amazon oder auch bei mir auf der Homepage besorgen. Meine Homepage ist aileen-liebig.com und da erreicht man mich natürlich auch über meine Homepage. Das sind so die Angriffspunkte, wo man mich gut erreichen kann. Ja.
Ja, dann sage ich dir vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem kleinen Podcast hier mit mir zu sprechen.
Sehr
Und
gerne.
ja, ich freue mich. Ich werde dir nachher auch noch bei LinkedIn, wie nennt man das, sagt man heute adden? Ich weiß nicht, ich bin da raus. Wir werden uns da auf jeden
Ja,
Fall noch connecten. Und ja, vielen lieben Dank.
danke dir. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.